Ja, es ist super schön hier zu sein, bei euch, mit euch zusammen. Und es ist mal wieder so ein Tag, wo ich denke, ja, die Predigt, die ich predige, das ist irgendwie Eulen nach Athen tragen. Also, was muss ich euch denn sagen? Genau. Vielleicht doch das, was ich heute sagen werde. Wir werden es sehen und ihr werdet nachher halt wissen, ob das für euch irgendwie was ist, was euch weiterbringt, was euch ins Nachdenken bringt. Vielleicht auch, was euch langweilt und nervt, und wo ihr nachher sagt, ja, toll, kennen wir schon. Dann geht doch nachher hin und sagt so, cool, der hat voll was Wichtiges gesagt, aber das kennen wir schon, das haben wir schon. Da haben wir schon Check dahinter. Das würde mich freuen. Und ich habe so das Gefühl, dass ich auf jeden Fall bei dem, was ich heute hier bisher gesehen und gehört habe, sagen würde, ey, ganz vieles von dem, was ich erzähle, das predige ich dann einfach mir, ja? Also ich fahre quasi in die Ferne, um mir noch mal ein bisschen was zu erzählen. Was würdet ihr wohl denken, sieht Jesus Christus, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, was sieht er in euch als Jesus Freaks Remscheid heute hier an diesem Morgen? Wenn der uns so jetzt anguckt, von innen, von außen, wie auch immer das jetzt technisch aussieht, das ist ja auch nicht so ganz einfach. Was sieht er in dir? Was sieht er in mir? Ich glaube, die Frage ist nicht so ganz unerheblich. Denn wenn Gott was in mir und in dir sieht, dann ist das was, was trägt und was wichtig ist. Und was dir und mir eine Richtung geben kann und einen Weg aufmachen kann. Von daher, also ich frage mich das selber ja nicht so ganz häufig. Wie sieht Gott mich eigentlich? Was sieht Gott in mir in diesem Moment? Es ist Gott auch überhaupt nicht egal, ob du oder ich, ob wir wissen, was er in uns sieht. Ich würde behaupten, das ist das Wichtigste, was Gott für dich und mich hat. Dass er dir und mir klar macht, was er in uns sieht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir von ihm lernen können. Das Wichtigste, was wir für unser Leben brauchen können. Wie sieht er dich? Wie sieht er mich? Und ich weiß nicht, was da aus deiner Geschichte, aus dem, was du bisher so an geistlichem Input bekommen hast, was da in dir drin ist, aber da sind immer schon auch so ein paar Schalen gefüllt mit so Ideen, wie Gott uns denn sehen könnte. Und ehrlicherweise ist das nicht immer ganz hilfreich, was da drin steckt. Sieht er in dir Arbeitnehmer? Sieht er in dir irgendwie ein Bekehrungsopfer? Sieht er in dir die große Enttäuschung? Sieht er in dir der Sohn? Das ist der Sohn, der nie so war, wie ich ihn haben wollte. Das ist das Mädel, die immer gesagt hat, nein, mich bitte prägst du nicht. Also glauben wir, dass Gott in uns die große Enttäuschung sieht? Ich weiß es nicht. Bei manchen, glaube ich, ist das so. Und auch ich habe immer dann, wenn ich so drüber nachdenke, was sieht Gott in mir, dann merke ich so, oh, jetzt wird's ein bisschen anstrengend. Oh, dann kriege ich so ein schlechtes Gewissen. Weil was sieht er alles in mir, was ich nicht bin? Ja, wie scheiße ist das denn? Ja, fragen wir lieber gar nicht nach. In diesem Moment aber würde ich gerne mit uns gemeinsam nachfragen. Und zwar an einer Stelle in der Bibel ist uns so ein Moment überliefert, wo Jesus seine Leute, seine Freunde, seine Lehrlinge, seine Schüler, wie auch immer man das nennt, seine Homies, um sich versammelt und denen eine Sache klar macht. Leute, so sehe ich euch. Das ist das, wie ich euch sehe. Und ehrlicherweise sagt er ein paar mehr Sachen, wie der die sieht. Ich pick heute so ein Ding raus, ein einziges. Nicht, dass ihr dann denkt, das ist das Einzige, was Jesus Christus über seine Jünger zu sagen hat. Aber das ist so ein Ding, ich glaube, das ist auch in dem, wo ihr gerade als Gemeinde so inhaltlich unterwegs seid, nicht ganz unerheblich. Und um das zu erfahren, was der zu seinen Jüngern sagt, was wie er sie sieht, dazu würde ich euch mal bitten, dass ihr mal dafür sorgt, dass ihr nicht mehr seht. Also, dass ihr einmal die Augen zumacht. So. Und das, was du jetzt siehst, erlebst, mitbekommst, das ist die Welt ohne dich. Das ist die Welt ohne Jesus Freaks Remscheid. Denn du siehst nichts. Es ist dunkel. Vielleicht siehst du so ein paar Fantasien vor Augen, darum geht es jetzt nicht, sondern es geht erstmal darum, dass du nicht wirklich sehen kannst. Und was fehlt dir? Also für viele ist das erstmal ein Gewinn, weil die erstmal so ein bisschen in sich reinhorchen, das ist eine schöne Sache. Aber es geht dir jetzt erstmal darum, nehmen wir mal an, dieses Licht, das in dein Auge fällt, ist nicht mehr da. Ich weiß, dass mir relativ schnell ein bisschen unangenehm wird. Also ihr könnt die Augen auch gerne wieder aufmachen, auch zulassen, wie ihr wollt. Tut, was ihr wollt. Es fällt mal kein Licht mehr in deinen Kopf. Und das ist für viele ein bisschen herausfordernd, denn, also manche können auch zum Beispiel in Gruppen gar nicht die Augen zumachen. Finde ich das auch nicht schlimm. Ja, ist vielleicht auch ganz klug. Denn wenn ich was nicht sehen kann, dann sehe ich auch nicht, was kommt. Dann sehe ich nicht, wo ich bin. Für viele ist das wirklich notwendig, grundsätzlich immer so einen Abgleich zu haben mit dem Horizont, mit dem Licht, das gerade da ist, um sich zu orientieren, um zu wissen, wo bin ich denn gerade? Was ist denn eigentlich los gerade bei mir? Dass wir Licht haben in unserem Leben, sorgt zum Beispiel dafür, dass ich, wenn ich die Augen auf habe, ohne Probleme einmal von hier bis hinten zum Tor rennen könnte. Über den Hund springe, an Jonathan rechts vorbei, links vorbei, ja, den Kaffee auf der rechten nicht überlaufe, einmal dahin renne und wieder zurück. Das heißt, dass ich gucken kann, dass ich Licht habe in meinem Leben, sorgt dafür, dass ich laufen kann, dass ich mich bewegen kann, dass ich einen Weg vor mir habe. Voll gut. Das ist richtig gut, dass ich Licht habe in meinem Leben, dass ich was sehen kann. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. So sagt Jesus zumindest in der Bergpredigt Matthäus 5 zu seinen Leuten. Die Bergpredigt, eine Predigt, die ist irgendwie benannt danach, dass er halt auf dem Berg ist, ganz klug. Diese Bergpredigt predigt Jesus seinen Jüngern, seinen Schülern. Das heißt, er hat eine Riesengruppe von Leuten und dann ruft er nochmal Leute zusammen und sagt so, Leute, ich muss euch etwas mal erzählen, was besonders wichtig ist. Und als ein Teil in dieser Bergpredigt sagt er denen, wie sehe ich dich eigentlich und dich und dich und dich und euch als Gruppe, die um mich herum ist. Und er sagt zu ihnen, ihr seid das Licht der Welt. Das heißt, das, was ihr dieser Welt zu geben habt, ist sowas wie Orientierung. Ist sowas wie ein Raum, den ihr aufmacht. Ist sowas, dass die losrennen können, weil die wissen, was um sie rum ist. Ist sowas, dass die klarkommen in der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Jetzt kann man sich fragen, na gut, jetzt erzählt er das seinen Jüngern, ne? Die sind ja jetzt nicht in dem Sinne seine Jünger und erzählt das ja auch nur diesen Leuten um sich rum, diesen Aposteln, vielleicht noch ein paar anderen dabei. Gilt das denn auch für dich? Gilt das auch für mich? Kann ich zu euch jetzt sagen, ihr seid das Licht der Welt? Ist das cool? Also für mich tut sich da immer noch mal so eine Frage auf. Ja, also wenn ihr da so 1:1 klar mitkommt, dann will ich da keinen weiteren Zweifel säen, dass ihr das auf jeden Fall seid. Aber ich persönlich denke dann immer, ja gut, ich meine, wir sind jetzt auch in der Bibel gerade. Ja, wir sind in einer Bergpredigt, also zentrales Hauptteil in dieser Bibel. Und er spricht zu seinen Homies, zu seinen Typen und zu seinen Mädels. Ja, und das soll ich jetzt auf mich beziehen? Ein bisschen vermessen, oder? Und dann gucke ich, was sind denn das eigentlich für Leute? Also klar, das sind von Jesus Christus handverlesene Personen, die ihn da umgeben. Definitiv. Die sind nicht zufällig da. Und von daher macht es total Sinn, kurz mal zu überlegen, zähle ich eigentlich auch dazu? Gilt das auch für mich hier 2000 Jahre später? Und dann gucke ich mir an, wen hat denn der da Hand verlesen? Und dann entspannt sich etwas mein Gemüt. Denn definitiv sind diese Personen nicht ausgesucht nach den Skills, die sie haben. Was haben wir denn da für Typen dabei? Da haben wir so einen Petrus. Ja, geiler Typ, Petrus. Der geht voran, der geht übers Wasser. Oh nee, versinkt. Der geht voran, der predigt vor Tausenden schon und sagt, nee, den Jesus kenne ich nicht. Der macht's Maul auf. Klar. Aber häufig an den falschen Stellen. Der ist dabei. Und dann ist da noch einer dabei, der erlebt, glaube ich, das krasseste Wunder von der ganzen Welt. Also jetzt nicht direkt leider, ne, sondern alle Kumpels um ihn rum sagen so, wisst ihr was, der Jesus, der ist auferstanden. Krass, wir haben den gesehen. Das stimmt alles, was wir geglaubt haben. Und der hat nicht genug Glauben, um ein paar Tage später zu sagen, ja okay, ey, wenn ihr das sagt, ich glaube daran, denn ich vertraue diesem Jesus, das hat er ja vorher gesagt. Nee, da ist ein Typ, der sagt, das kann ich nicht, tut mir leid, kann ich nicht glauben. Kein besonderer Glaubensheld. Da haben wir es zu tun mit Leuten, die immer, immer wieder in diesen Evangelien sich besonders hervortun, dadurch, dass sie nichts pallern, dass sie es nicht verstehen. Da haben wir auch keine Theologen, da haben wir keine großen Gesetzeslehrer, da haben wir nicht Menschen, die die Bibel auswendig kennen, da haben wir Menschen, die fischen gehen. Und da haben wir so Leute, die so einfache Bilder brauchen. Ja? Reich Gottes ist wie ein Baum. Oh ja, Baum kenne ich. Baum ist geil. Ja, Baum läuft für mich. Ja. Und die sagen nicht so, Kinder, achtet auf den eschatologischen Vorbehalt, denn es könnte sein, dass das jetzt, was jetzt ist, auch in Zukunft uns entgegenwartet. Da würden die sagen, was willst du? Das mit dem Baum, das fand ich cool. Ja? Also die Leute, die da um Jesus herumsitzen und denen er sagt, ihr seid das Licht der Welt, die sind das definitiv nicht durch die Skills, durch die besonderen Begabungen, Fähigkeiten, die sie haben. Und das macht sie auch nicht zu Jüngern. Nicht darum sind sie das Licht der Welt. Nicht darum sind sie Jünger Jesu Christi. Warum sind das Jünger? Jünger sind das, weil die einen Moment hatten in ihrem Leben, der sie verändert hat. Ein Moment, wo sie Jesus gegenüberstehen und der sagt, komm und folge mir nach. Und dann haben die gesagt, jo, da bin ich dabei. Ich weiß jetzt nicht genau so, was passiert. Ich bin halt hier Fischer. Ich bin, keine Ahnung, ich war bisher so Kleinkrimineller. Also von daher, mich meinst du vermutlich nicht, ne? Und der so, doch, du. Du, ja, dich würde ich gerne, also mit dir würde ich gerne was essen. What? Ja, deine Freunde übrigens auch. Was? Ja, kommt mit. Wir sind gemeinsam unterwegs. Und dann haben die gesagt, ja, ich bin dabei. Ja, ich gehe mit dir. Ja, ich vertraue an dieser Stelle dir Typen und lass mich von dir einladen, lass mich von dir prägen, lass mich von dir mit reinnehmen. Das macht die Jünger zu Jüngern. Darum kann man sowas sagen wie Lehrlinge oder Schüler. Und das ist das, von dem ich glaube, dass uns das definitiv zu Menschen macht, zu denen Jesus sagt, du bist das Licht der Welt. Du sorgst dafür, dass Menschen Orientierung haben. Du sorgst dafür, dass Menschen sich begegnen können, dass die Gemeinschaft haben können, dass sie sowas haben wie hier. Ich meine, Dunkelkaffee ist auch ganz cool. Aber wenn hier das Licht aus ist, ist echt schwierig. Ihr seid hier die Scheinwerfer. Ihr seid, wie geil ist das denn? Guck mal raus, dieser Himmel. Du guckst ihn an und denkst so, oh, wie schön ist das denn? Ja, es macht dich auf, es macht dich frei, es macht dich luftig. Und Jesus sagt, ey, guck mal hier, das. Das da draußen. Das ist euer Job, Jungs. Das ist euer Job, Mädels. Dafür seid ihr da. Ich finde das großartig und dennoch ist es so, dass mich das so ein bisschen unter Druck setzt, nicht wahr? Denn ihr seid ja nicht nur das Licht, sondern ihr seid das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt? Wie um alles in der Welt soll ich das denn hinkriegen? Ich bin dann immer sehr dankbar für Prediger, die das so auslegen, die dann sagen, es steht da ja, du bist das Licht der Welt, ergo, das bist du ja schon. Da musst du ja nichts machen. Ja, einfach so nichts machen. So, und dann wird's gut. Und ich find's richtig gut, weil es mich entlastet an der Stelle, wo ich sonst echt Stress kriege. Da frage ich mich aber, ist das eigentlich gerechtfertigt, dass wir uns an dieser Stelle entlasten? Und an dieser Stelle sagen, ja, das heißt einfach nur, ist egal, was du machst. Wenn du mit mir unterwegs bist, dann ist es egal, was du machst. Wird alles geil. Und ganz ehrlich, Freunde, das passt doch nicht. Das passt doch vorne und hinten nicht. Das passt nicht in eine Bergpredigt rein, wo Jesus sagt, Freunde, ich habe mal 25 Themen, die ich gerne mit euch ansprechen würde, wie ihr euer Leben leben sollt. Wenn Jesus das sagen würde, in einem Moment, wo er gerade sagen will, ist egal, was ihr macht, dann wäre danach die Predigt vorbei. Dann sagt er einfach, hey, wisst ihr was, ihr seid das Licht der Welt. Wie geil, oder? Ihr leuchtet, ohne dass ihr irgendwas machen müsst. Einfach leuchten lassen. Und jetzt, glow! Dann ging er weg und sie leuchteten. Aber das macht er nicht. Er macht es nicht. Sondern er hat ein paar Tipps, wo er sagt, ey, so leuchtet ihr und so bleibt ihr am Leuchten. Und so seid ihr tatsächlich das, was wir hier gerade haben. Nämlich, so schafft ihr Raum für Leute. So schafft ihr Orientierung. Und dennoch ist es auch wahr, dass wir das sind. Dennoch ist es auch wahr, dass das eine Identitätsaussage ist über dich und mich. Und ja, es ist auch wahr, dass das nicht in erster Linie und nur unser Verdienst und unser Auftrag, unsere Aufgabe ist. Wie passt das denn jetzt zusammen? Das ist doch total schräg. Jesus selbst macht an einer anderen Stelle auch so einen Zusammenhang auf, ne? Johannes 8, da sagt er, und das spricht eigentlich für diese Wir-machen-gar-nichts-These, da sagt er, ich bin das Licht der Welt. Und ich denke wieder so ein Glück, okay, er ist das Licht der Welt, nicht ich. Halleluja. Und dann lese ich da aber, wie es weitergeht. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt und dann, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis sein. Das heißt, da ist schon eine Bedingung, wo er sagt, ihr seid Licht, natürlich, aber wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr mit mir unterwegs seid, wenn ihr tatsächlich meine Jünger seid, wenn ihr euch von mir prägen lasst. Und das ist nicht irgendwie so ein Zauberbrausebonbon, so, oh, ich gehe mit Jesus, flupp, und dann, oh, ich merke es, und wie durch Magie muss ich nichts mehr entscheiden, so ein Glück, mein Leben läuft wie von selbst, und ich schwebe irgendwie so durch den Raum, und nachher sage ich so, gehe ich in die ewigen Jagdgründe ein, und alle sagen so, er war richtig geil, denn er hat einfach nichts entschieden, nichts gemacht, das hat alles Jesus durch ihn durchgemacht. Stimmt aber nicht, ja, das ist nicht so. Wir sind ja keine Roboter, wir sind ja auch keine Programme, die da ablaufen, sondern wir sind Personen. Und jetzt gucken wir nochmal, wie das mit der Nachfolge aussieht, was Jesus sich da so grob vorstellt, wie wir so Licht sind. Und da gehe ich mal in die Bergpredigt rein, und zwar so ein paar Sätze vorher. Da macht Jesus nämlich klar, was so seine Richtung für seine Jünger ist. So das Vorwort quasi. Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig, die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt werdet und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein, denn so wurden vor euch schon die Propheten verfolgt. Wow. Das trifft mich jetzt an einer ganz anderen Stelle, als ich erwartet hätte. Ich dachte jetzt so Licht sein, das heißt irgendwie so krasse Sachen machen, coole Aktionen an den Start bringen, Gemeindeleben, Gemeindeveranstaltungen, Erntefunk. Das habe ich immer so, ja, die Stadt, die auf dem Berg ist, ist die Gemeinde, die coole Veranstaltungen macht, oder? Ja, klar. Und dann lese ich hier von Barmherzigkeit, von Armut. Dann lese ich von Frieden stiften. Und ganz ehrlich, wenn du die Bergpredigt weiterliest, das ist auch keine Anleitung zur Veranstaltung von Gemeindeveranstaltungen und keine große Anleitung zum Gemeindebau. Sondern da geht es darum, wie gehst du und ich, wie gehen wir um damit, dass wir mal Scheiße gebaut haben. Wie gehen wir um mit unseren eigenen Verfehlungen? Wie gehen wir damit um, dass unsere Nachbarn total nervig sind und die haben schon wieder die Musik laut und der hat die Hecke nicht geschnitten? Ja, und das ist doch, Mann, der sieht es doch, dass es viel zu hoch ist und dann schneidet er sie immer in der Mittagszeit. Ja? Wie gehe ich damit um, dass da einer ist, der mich wirklich hart beleidigt? Wie mache ich das? Wie gehe ich damit um, dass meine Kinder mich mega herausfordern und es ist Nacht und der schreit immer noch und was macht denn der? Was soll denn das? Mann! Wie gehe ich um damit, dass ich einen Fernseher anmache und sehe da, krass ey, Krieg, Europa, wow. Und nicht nur Europa, Flut in Pakistan, wow. Flüchtlinge hier um die Ecke. Wie gehe ich damit um? Und mehr wird mir deutlich, wenn ich das sehe, das ist jetzt nicht so ein Aktionsplan, sondern das ist so ein Herzensplan, der da steht. Ein Herzensplan, eine Herzensidee, dass wir Licht sind und dass wir hier so einen Raum aufmachen, in dem Menschen sich orientieren können, leben können, da sein können, Gemeinschaft haben können. Das hat zu tun mit unserem Herzen und das muss durch unser Herz da durchgehen. Denn Gott, der sprach, aus Finsternis soll Licht aufleuchten. Er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, damit wir erleuchtet werden zur Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. Krass, 2. Korinther, viertes Kapitel. Denn Gott, der sprach, aus Finsternis soll Licht aufleuchten. Das ist ja so ein Gottesding, ne? Am Anfang, es werde Licht und es ward Licht. Ja, da hat er Bock drauf, Licht. Denn Gott, der sprach, aus Finsternis soll Licht aufleuchten, der ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, damit wir erleuchtet werden zur Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. Das, glaube ich, ist so das Ding. Das ist so der Game Changer unseres Herzens. Das ist der Moment, wo unsere Kerze angezündet wird. Wo wir auf dem Antlitz Christi Jesus Christus vor Augen haben. Und uns davon erleuchten lassen und uns in diese Erkenntnis reinbegeben. Dieser Christus, der geht durch die Gegend und der macht keine großen Aktionen. Der geht durch die Gegend und sieht da Leute an der Seite sitzen und sagt, hey, du sitzt an der Seite. Und die Masse sagt so, hey, lass uns doch feiern. Und er sagt, ja, warte, feiert mal kurz weiter. Ich gehe mal eben zu dem da. Der sieht traurig aus. Und so, so häufig, guckt euch diese Wundergeschichten an. Macht Jesus eins, der lässt sich berühren davon, es jammerte ihn und dann geht er mit denen an der Seite und sagt, ey, du jammerst mich, was ist los mit dir? Gibt es irgendwas, was ich dir tun kann? Und er lässt sein Herz berühren von den Menschen, die um ihn sind. Und das ist das, was Christus uns aufgibt. Dass wir uns erleuchten lassen von seiner Barmherzigkeit, von seiner Gnade, von seiner Liebe. Das sind keine krassen Schakalaka-Aktionen. Das ist du und ich in unserem Alltag. Also in diesem buchstäblichen Alltag. Und das ist auch nichts erklären. Jesus sagt, die Menschen sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel loben. Das heißt nicht, sie sollen eure guten Predigten hören und euren Vater im Himmel loben. Oder sie sollen hören, wie ihr ihnen ihr Leid erklärt und euren Vater im Himmel loben. Das ist eine super pragmatische Nummer. Und er sagt, sie sollen eure guten Werke sehen und euch loben. Nein, nicht euch loben. Euren Vater im Himmel loben. Wir sollen so Typen sein, wo Leute weggehen und nachher sagen, boah, Gott sei Dank, ey, dass du da warst. Gott sei Dank, so Gott sei Dank Momente erschaffen. Das ist Lichtsein. Und so sieht Jesus uns, so sieht Jesus euch. Und ich persönlich sehe bei dem, was ich hier sehe, so unglaublich coole Kerzen, die hier auch leuchten. Eine gute Nachricht ist, du musst nicht alleine das Licht der Welt sein, sondern das sind wir zusammen. Wir sind zusammen irgendwie eingeladen, wir sind zusammen angedochtet von Christus. Und das Schöne ist, diese Kerze brennt. Und es ist unerheblich, was du für Skills hast. Es ist unerheblich, was du für einen Scheiß erlebt hast. Es ist unerheblich, was du für einen furchtbaren Charakter hast. Erheblich ist nur, lässt du dich von Christus erleuchten, von ihm anzünden. Und dann, ja, dann baust du Scheiße. Wie gehst du damit um? Das ist die Frage. Das ist doch viel ausdrucksstärker für dein Umfeld, als wenn du immer der heilige Supertyp bist. Dann haust du mal rein in den Sack. Und dann sagst du, boah, da habe ich nicht die Wahrheit gesagt, sondern ganz ehrlich, da habe ich so ein bisschen geflunkert, damit ich besser dastehe. Wie gehst du damit um? Und gehst du damit so um, dass du sagst, ganz ehrlich hier, Kollege, es tut mir leid, ich habe voll in den Sack gehauen. Wie peinlich war das denn? Das ist doch cool. Und dann flackert die Kerze. Absolut. Ich weiß nicht, was für Bilder und Ideen euch so in den Kopf gekommen sind. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass meine Zeit definitiv um ist, also jetzt hier zum Predigen. Und ich will euch tatsächlich sagen, Jesus Freaks Remscheid, ihr seid das Licht der Welt. Stellt da keinen Pott drauf. Das, wo ihr berührt seid und bezaubert seid von Christus, wo er euch nahe gekommen ist, euch vergeben hat, euch geliebt hat, wo er zu den Typen am Rand geht. Nehmt das, das ist das, was euer Herz weit macht und aufmacht und wodurch ihr auch anderen Leuten weiten Raum machen könnt. Und natürlich auch macht geile Veranstaltungen. Ja? Ich bete noch und dann erzähle ich was zu Erntefang. Guter Gott, ich danke dir so sehr, dass du aufgeleuchtet bist in unsere Herzen. Ich danke dir, dass du in Jesus Christus so klar und deutlich deine Barmherzigkeit, deine Gnade, deine Liebe, deine Freude an Gemeinschaft zum Ausdruck gebracht hast. Ich danke dir, dass du uns einen Auftrag gibst. Ich danke dir, dass du uns eine Identität gibst. Dass du uns klar machst, was du irgendwie vorhast mit uns. Dass wir einander anstecken sollen, andochten sollen, dass der Schein heller wird. Und ich danke dir, dass dafür nicht notwendig ist, dass wir Skills haben, dass dafür nicht notwendig ist, dass wir tolle Typen sind, sondern dass wir dafür einfach nur mit Ach und Krach dem Lamme nach dir hinterher trotten. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns da reinnimmst in diese Erkenntnis. Ich bitte dich, dass du aufleuchtest in unseren Herzen. Ich bitte dich, dass du uns Christus Jesus deutlich machst als der, der er ist. Und ich danke dir, dass du einen Weg und einen Plan hast mit uns, der dafür sorgen wird, dass mehr Menschen sich orientieren können, dass mehr Menschen Gemeinschaft haben, dass mehr Menschen Hoffnung haben, dass sie einen Weg haben, dass sie weiterlaufen können, dass für die ein Lebensraum entsteht. Und ich preise dich dafür, dass du das auf diese verrückte Art und Weise gemacht hast, durch einzelne Typen, durch einzelne Frauen und Männer, durch Kinder, die irgendwie einfach nur, ja, bezaubert sind von dir. Amen.